The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast der Affärencoach Christine Zillmer. Sie steht Frauen bei Affären mit Rat und Tat zur Seite. Ich begrüße die Glücksmacherin, den Affärencoach Christine Zillmer in meiner Sendung. Liebe Frau Zillmer, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Der Peckham Talk. Ich bin sehr erfreut, hier zu sein. Ein sehr erfrischendes Format, meines Erachtens nach. Mal ein bisschen anders, ein bisschen queerer, wie auch immer. Deswegen bin ich froh, dass ich hier bin.
Ja, vielen Dank. Was machen Sie? Queerer sind wir?
Ja, ein bisschen anders. Ein bisschen anders.
Ja, ich bemühe mich doch redlich, aber letzten Endes ist es ja auch ein Unterhaltungsformat. Ich habe jetzt, als ich auf Ihr Thema gestoßen bin, habe ich fast ähnlich das gedacht, habe gedacht, oh, das ist ja mal was ganz anderes, auch sehr erfrischend, weil ich mich auch mit diesem Thema noch gar nicht so wirklich beschäftigt habe und vor allem auch nicht aus Ihrem Ansatz heraus, also aus Ihrer Sichtweise heraus. Das fand ich doch sehr speziell. Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass Sie veranstalten ja auch solche Inspirationstage, so heißt das, gell? Das ist jetzt auch relativ bald. Und da kommen ja verschiedene Speaker, haben diese verschiedenen Speaker und Speakerinnen, haben die alle auch das gleiche Thema?
Sie haben insofern die gleiche Relevanz wie mein Thema, weil sie aus ihrem eigenen Schmerz heraus Themen auf die Bühne bringen und anderen Menschen dadurch weiterhelfen können. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns dort miteinander verbindet, ja. Also aus der eigenen Geschichte etwas zu kreieren. Und ich finde es spannend, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Das will ich wissen, was für einen Eindruck Sie hatten, als Sie das erste Mal auf meinem Profil waren und was Sie glauben, was für eine Haltung ich habe. Das finde ich total spannend.
Aber können Sie ganz kurz, bevor wir dahin starten, kurz erklären, was Sie tun, was Ihr Antrieb ist auch so ein bisschen, ja?
Total gerne. Es hat sich so ein bisschen entwickelt von 2022 auf jetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Affärencoach, ich bin in der Beziehungsberatung tätig und habe mich sehr stark spezialisiert auf Frauen, die in eine Affäre geraten sind. Ja, so würde ich das mal ausdrücken, weil der Markt ist relativ groß und ich habe festgestellt in den 2 Jahren, in denen ich das mache, fast 2,5 Jahre jetzt, dass der Bedarf sehr groß ist, weil das Thema ein Tabuthema ist und keiner mit den Frauen so richtig darüber spricht, beziehungsweise sich teilweise auch gar nicht trauen. Und ich gebe ihnen die Möglichkeit, darüber zu sprechen und vielleicht sogar auch an diesen Themen zu arbeiten, warum sie in einer Affäre geraten sind, etc. pp. Das ist so mein Antrieb.
Aus der Sichtweise der Frau, nicht aus der Sichtweise des Mannes. Also wenn der Mann, beziehungsweise ich habe ja auch mir ein paar Sachen auch, von, also Sie machen ja ganz, ganz viel. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Schluss mit den Krümeln, ja, ich will den ganzen Kuchen.
Ja.
Das ist so eine Art Ratgeber. Dann haben Sie einen Podcast, ein YouTube-Format habe ich gesehen. Das wahrscheinlich gibt es auch als Podcast, als Audioversion wahrscheinlich. Mit Gästen. Habe ich ein bisschen reingehört. Da geht es, also habe ich das Gefühl, natürlich schwerpunktmäßig mehr darum, dass man sagt, okay, die Frau hat die Affäre mit dem verheirateten Mann. Also weniger der Mann hat die Affäre mit der verheirateten Frau, oder?
Ich habe auch Anfragen von Männern, die in Affären sind mit vergebenen Partnern, anderen, also mit Frauen. Aber das ist relativ selten. Bei mir geht es wirklich eher um die Frauen, die sich in jemanden verliebt haben, der emotional nicht verfügbar ist. So, darum geht's.
Wann, also Sie haben gesagt 2020, so in dieser Zeit, sind Sie damit gestartet, aus einem persönlichen Antrieb heraus? Oder wie kommt man darauf, das zu machen?
Ja, 2022 war das im Sommer. Genau, aber der Antrieb kam tatsächlich aus 2020, weil ich in 2020 meine Affäre beendet habe. Ich war selber die Affäre eines Mannes mit Frau und Kindern, ganze 3 Jahre. Und ich habe so diese ganzen Facetten, das Hoch und Runter, alles das so erlebt und weiß, wie es sich anfühlt, erstmal im Außen überhaupt nicht darüber zu sprechen und im Innen zu glauben, alles in Ordnung, alles toll, ich habe alles im Griff, aber dann im Endeffekt doch nichts im Griff zu haben und sich letztlich dann aus einer totalen Kraftlosigkeit dann doch endlich zu trennen und danach dann 2 Jahre später darauf zu kommen, zu sagen, okay, komm, ich spreche das mal an in den sozialen Medien und guck mal, was passiert, weil ich brauchte wirklich eine lange Zeit, um überhaupt zu erfahren für mich selber, was habe ich da eigentlich mit mir machen lassen? Also ich habe ja, ich sage ja auch immer nicht, er ist daran schuld oder ich bin daran schuld. Also Schuld ist sowieso ein großes Thema, ne? Aber ich sage, okay, was, wieso bin ich da reingeschlittert und wieso habe ich das so lange mit mir machen lassen? Und diese Analyse hat mich dann dazu gebracht, dass andere Frauen das auch gut gebrauchen könnten, was ich mir da gedacht habe.
Braucht man denn, wenn man in so eine Affäre reingeht, sag ich mal, also sich, vielleicht sind ja auch die Startpositionen immer anders, also nicht jeder weiß vielleicht zu Anfang, dass der Mann verheiratet ist, je nachdem wie transparent das alles dann eben gehandhabt wird, braucht man aber selber, wenn man es denn dann erfährt, ist es dann schon zu spät, braucht man einen anderen moralischen Ansatz dafür, sag ich mal, dass man sagt, ich will das eigentlich, das ist mir eigentlich im Grunde egal, weil ich, meine Bedürfnisse sind wichtiger oder ich kann nichts dagegen tun, die Liebe ist schon entfacht oder so. Gibt es da Unterschiede, dass es eben auch Menschen gibt, die sagen, nein, meine moralischen Werte sind da und da, ich mache das nicht, wenn jemand verheiratet ist, ist es tabu.
Mhm. Ja, der moralische Zeigefinger, der ist sehr, sehr gut in meinen auf den sozialen Medien bei mir zu lesen, denn die meisten Kommentare gehen ja, das würde ich niemals tun, darum geht's ja. Habe ich übrigens auch gedacht, dass ich sowas niemals tun würde, bin da aber tatsächlich so reingerutscht und da hat jeder so einen eigenen moralischen Ansatz. Es ist wirklich, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Frau auch steht, die sich darauf einlässt. Und ich habe ganz viele Frauen, die sagen im Ansatz sofort, oh Gott, ich habe mich zwar verliebt, aber er ist vergeben, ich beende das und gehen durch den Schmerz und schaffen es dann auch. Dann gibt es wiederum Frauen, die sich erstmal verlieben und es ist denen total egal. Ne? Sagen, okay, ich kriege das hin, das ist überhaupt kein Problem und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, die verlieben sich und erfahren es später. Und dann ist es zu spät. In meinem Space landen ja die Frauen, egal welcher Konstellation ich gerade genannt habe, die damit total strugglen, die damit Stress haben. Egal, ob sie es mal wollten oder nicht wollten oder wie auch immer. Sie stehen an dem Punkt, dass sie sagen, so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt gerade läuft. Das kriege ich so nicht hin und ich komme da nicht alleine raus. Und dann setzt meine Arbeit an.
Und die kann dann eben beinhalten, entweder wie schaffe ich es, dass der Mann sich für mich entscheidet oder wie komme ich raus aus der Affäre?
Ja, genau. Das ist so mein Ansatz, ja, der auch sehr kontrovers ist. Sie haben es ja schon angesprochen, dieser Ratgeber geht ja, wie gewinnst du ihn für dich, ja?
Ja.
So, weil ich damit, und das habe ich auch aus Erfahrung, die meisten Frauen erstmal da abhole, wo sie stehen. Weil sie sind tierisch verliebt und wenn ich ihnen sofort sagen würde, du hör mal, der Mann, wie lange geht das jetzt schon? 3-4 Monate und er hat sich immer noch nicht getrennt, dann vergiss es. Dann bleiben die länger in dem Schmerz, als sie müssen. Dann hole ich sie lieber da ab und sage, pass auf, mal gucken, wir brauchen Klarheit, ob er es wirklich ernst mit dir meint oder nicht. Und dann können wir weitersehen. Und da sagen die meisten Frauen, okay, komm, lass uns mal gucken. Das tut erstmal im ersten Moment nicht so weh, mit ihnen darüber zu sprechen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe Schluss mit den Krümeln. Ich will den ganzen Kuchen, wie du ihn für dich gewinnst. Die Quintessenz daraus ist, dass der einzige Mensch, an dem diese Frau nicht vorbeikommt für eine ehrliche und glückliche Beziehung, wer ist? Sie selbst. Und diese Erkenntnis darf ganz in deren Tempo reifen. Und das ist so mein Ansatz, zu sagen, okay, holen wir sie in dem Schmerz ab, wo sie gerade sind. Und das klappt sehr gut, um dann die nächsten Schritte zu gehen und daraus abzuleiten. Die Bewusstseinsstufen im Prinzip zu erweitern und zu gucken zwischen 1 und 10, wo stehst du und wie kommen wir nächsten Schritte weiter.
Also ist es eigentlich auch latent ein Ratgeber für einen gesunden Umgang mit einer Affäre?
Vor allen Dingen mit sich selbst. Ich stelle in diesem Buch immer wieder die Frage, du willst ihn doch für dich gewinnen. Okay, sei dir der Konsequenzen deines Wunsches auch bewusst. Denn ich will ihn für mich gewinnen. Was bedeutet es denn im wirklichen Leben? Da ist eine Frau, da ist Familie, da sind Kinder. Wo willst du mit ihm wohnen? Was passiert mit den Kindern? Bist du bereit, auch da Verantwortung zu übernehmen? Ja? Was passiert, wenn du mit ihm zusammen bist? Hast du dann vielleicht auch das Gefühl, irgendwann an zweiter Stelle zu stehen? Das sind ja die Dinge. An erster Stelle, ich will ihn für mich. Und dann werden sie sich dieser Bedeutung, dürfen sie sich bewusst werden, was es überhaupt beinhaltet. Weil wenn ich diese Frage ganz, ganz ehrlich stelle, 80% der Frauen, die sagen, ja, ich will, wenn sie sich ehrlich beantworten, sagen sie sogar ganz, ganz oft, 80% der Frauen sagen, eigentlich hat das doch gar keine Chance. Weil dann geht es in der Quintessenz, wir sind schon sehr tief drin, ja, in der Quintessenz geht es wirklich darum, dass da irgendetwas anderes bei den Frauen rumwabert, an Problemen, die diese Affäre total überdeckt. Und dann sage ich immer, kriegen wir doch mal das Grundthema überhaupt raus, warum du in dieser Affäre bist. Wenn wir daran arbeiten, brauchst du die auch nicht mehr.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Mhm. Ja. Es ist eigentlich ziemlich einfach, eigentlich. Nur aus der Sicht von außen. Und von innen die Sicht, die das muss ich Stück, darf ich Stück für Stück erarbeiten.
Ja, ja, also ich glaube, von innen ist das durchaus eine sehr komplexe Angelegenheit. Ja, ist ja. Komplex, wenn beide nicht in Beziehungen sind und dann wird es ja schon manchmal schwierig. Und wenn dann
absolut. Zulässig,
jetzt muss ich Sie mal fragen, wie ist es denn dann, also wie gehen Sie denn von der Basis her, von Ihrer eigenen, so wie Sie ticken, sage ich mal, was glauben Sie denn, wie sind denn Männlein und Weiblein füreinander gemacht? Ist das eine Monogamie? Ist das so, dass man sagt, ja, da finden sich zwei, die verlieben sich und dann sind die im Idealfall ihr ganzes Leben lang zusammen? Oder glauben Sie, dass es sowieso viele wellenartige Bewegungen gibt? Also eine Frau sucht sich zum Beispiel einen Mann als Vater für ihr Kind. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Dann hat sie vielleicht danach nochmal einen Partner. Den findet sie aus anderen Gründen vielleicht toll, aber das wäre nie so der richtige Vater für ihr Kind. Und so. Also solche kleinen Schritte sozusagen zum eigenen Glücklichwerden. An was glauben Sie?
Mhm. Wenn Sie mich damals gefragt hätten, als ich 18 gewesen bin, hätte ich gesagt, an die große Liebe.
Yeah.
Jemanden, den ich kennenlerne, mit dem ich glücklich bin, mit dem ich eine Familie gründe, Kinder habe, bis an mein Lebensende. So, jetzt bin ich 46.
Ja, yeah. Ich auch.
So. Ah, super. Das matcht, würde ich sagen. Und aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, und ich habe alle Facetten. Also ich war in einer langen Beziehung, ich war verheiratet, ich hatte kurze Beziehungen, ich hatte One-Night-Stands. Ich war selber die Affäre, ich hatte Affären, also ui, so. Ui, ui.
Also alles, also, das volle Programm. Sie haben alles, Sie haben im Grunde die Erfahrung, nach der wir uns alle sehnen. Sie haben alles schon durchgemacht für uns, damit wir wissen, was das ist. Alles klar.
Ist es nicht so, dass wir, wenn das Leben passiert, ganz oft viele solche Erfahrungen machen, wenn wir das Leben passieren lassen? Ich weiß es, also ist so meine Ansicht. Also kommen wir mal zu der Ansicht, die ich jetzt habe mit 46, dass ich sage, ich würde niemals mehr, ich bin sehr glücklich jetzt in meiner Beziehung, ja, und ich würde niemals jetzt an dieser Stelle sagen, dass wir ewig und drei Tage genau an dem Punkt stehen, wo wir jetzt stehen, glücklich, monogam etc. pp., denn ich bin Mensch, dieser Mensch ist ein Mensch und der entwickelt sich weiter, er hat ja auch Dinge, die im Außen passieren, ich habe Dinge, die im Außen passieren, wir entwickeln uns innerlich weiter, was auch immer, also die Umstände dessen, wie eine Beziehung funktioniert, die ändern sich. Und dann heißt es doch, sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, ist es noch das, was wir wollen? Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Wichtig dabei ist es, für sich selber total ehrlich zu sein und zu sagen, okay, wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Und ist dieser Partner der Richtige an meiner Seite? Und wie oft, und das wünsche ich keinem, verharren wir in Positionen, Beziehungspositionen, in denen wir glauben, das ist jetzt genau das, was wir machen müssen, weil die Gesellschaft es uns vorschreibt. Und ich mache so, ich bin ja auf der Bühne unterwegs und dann mache ich immer, sag mal einer Stopp, wenn ich so die Hand schüttle. Und dann sagt einer Stopp und dann kommt dieser moralische Zeigefinger. Denn wenn die Menschen, und das kann ich ihnen auch nicht verdenken, diese moralischen Zeigefinger nach oben zeigen und sagen, oh, du hast einen Mann betrogen, du warst die Affäre, du zerstörst Ehen, das ist ja so, wo ich mich auseinandersetzen darf in den sozialen Medien, dann ist das ja so dieser moralische Zeigefinger des anderen. Und dann sage ich immer, okay, in deiner Moral liegt auch dein Entwicklungspotenzial, so du denn möchtest. Grundsätzlich müssen sich Menschen damit ja nicht auseinandersetzen, ja? Sie können ja weiter scrollen, sie können ja diesen Content von mir genießen und sich unterhalten fühlen. Das ist nämlich für mich auch Unterhaltung ganz viel. Oder sie scrollen einfach weiter oder sie behalten sich dran auf und fühlen sich getriggert und fangen dann an zu schreiben und diesen moralischen Zeigefinger für sich selber zu konstatieren. Und dann sage ich, okay, das hat nichts mit mir zu tun, sondern eher mit dir. Du hast da ganz viel Potenzial, ja, ganz viel Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache für denjenigen, wenn er dann möchte. So, also ich sage immer, ich stehe hier an diesem Punkt und das, was ich gerade habe, ist toll. Und in 5, 6 Jahren oder in 2 Jahren gucken wir mal, an welchem Punkt ich stehe. Und dann rede ich mit meinem Partner drüber, ist es das, ist es das nicht. Das ist so meine Einstellung zu den Themen.
Ja, das finde ich ja auch, finde ich gar nicht so ungesund. Es ist halt so unromantisch. Also es ist halt so, ich finde es halt, jetzt, wir stehen ja auch vor der Weihnachtszeit und dann werde ich ja auch immer etwas sentimental. Und natürlich wünscht man sich ja theoretisch, dass man jemanden findet. Irgendwie schon so. Also vielleicht ist es auch gesellschaftlich geprägt. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Steinzeit war, ob man da auch gedacht hat, so wenn ich dann habe ich meine Höhle und meine Frau. Also ich habe keine Ahnung. Aber so dieses romantische Bild geht natürlich nicht weg, wenn ich mir natürlich überlege, ich habe eine Partnerin und sage dann, ja, in 5 Jahren müssen wir mal schauen, wie es dann steht. Da ist ja schon, also natürlich sagen sie das ja bestimmt nicht so offiziell dann, aber so mit diesem Gedankengut, da wird es ja schon so ein bisschen so, huh, also das will ich gar nicht denken eigentlich. Ich will das gar nicht denken.
Das ist aber wie, wenn ich heirate, einen Ehevertrag zu machen, ne? Dann denke ich ja auch an Worst Case. Das ist super, super in vielerlei Hinsicht, super unromantisch und dennoch lebensrettend.
Also ja, gut, aber sind Sie so der Ehevertrag-Typ?
Nein, tatsächlich nicht.
Also sind Sie gar nicht?
Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Aber was ich meine damit ist, dieses sich im Vorfeld schon mal zu überlegen, okay, was ist denn der Worst Case, ne? Weil Herr Peckham, es ist doch grundsätzlich auch unromantisch. Grundsätzlich war eine Ehe ja nie dafür da, dieses Hollywood-Märchen zu leben. Am Ende heiraten sie und dann ist alles gut, ja? Das ist ja diese romantische, verklärte Hollywood-Vorstellung von Liebe, von Zusammensein, von für immer und ewig, du und ich, wir beide, bis dass der Tod uns scheidet, oh, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ein Weihnachtsfest mit einem Mann zu verbringen, nur um Harmonie zu haben, nicht alleine zu sein, diese Märchen hinterher zu jagen, obwohl ich doch innerlich schon weiß, das ist es gar nicht, was ich will. Und ich gehe ständig permanent über meine Grenzen, weil ich doch so, so gerne nicht allein unter dem Tannenbaum sitzen möchte. Das ist ein Riesenschmerz, den viele versuchen zu vermeiden. Ich sage ja nicht, ne? Viele sind ja auch total glücklich und steuern dem Weihnachtsfest zusammen entgegen und so weiter. Aber es gibt ganz viele, die machen Dinge, weil sie glauben, sie müssen sie tun, gerade in der Partnerschaft. Und dabei sind sie todunglücklich. Also ich kann so sagen, ich weiß, dass mein Partner jetzt, dass der eine Frau hatte, die ihm zu Weihnachten gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also sehr, sehr ehrlich dann im Endeffekt. Und diese Ehrlichkeit wünsche ich den Menschen mit sich selber und natürlich auch mit dem Partner. Und das ist immer so wieder die Quintessenz, die aus meinen Gesprächen und meiner Arbeit hervorkommt. Unromantisch, oder? Sehr unromantisch.
Ja, schon ein bisschen. Aber es ist natürlich so, denke ich, wenn wir natürlich alle sehr ehrlich und transparent mit Dingen umgehen würden, dann wäre das Ganze, der ganze Zauber wäre schon etwas reduziert, sage ich mal. Also ich glaube auch immer Menschen, die, sagen wir mal, länger in einer Beziehung stecken und trotzdem vielleicht nach außen jetzt nicht so super glücklich wirken, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen zufrieden wirken, haben, glaube ich, wie so eine Art Wertesystem und ein Prioritätssystem, dass sie sagen, okay, vielleicht bin ich nicht so zufrieden in der Beziehung, aber meine Priorität ist es, mein Wert ist es, dass zwei Menschen bleiben zusammen, weil das haben meine Eltern auch so gemacht. Und das steht dann über eigentlich dem Bedürfnis und das ist wichtiger und deswegen sind die Leute dann zufrieden, weil sie sich ja trotzdem nach dieser Priorität richten, glaube ich so ein bisschen.
Mhm. Ja. Total, total, absolut. Und das finde ich auch super, weil das rettet ja im Prinzip das Überleben. Ja? Also wir wollen ja alle in dieser Gesellschaft überleben. Und also das war vorhin noch mal ein kurzer Impuls, das fand ich ganz, ganz spannend, dass wir Menschen, also es gibt ganz viele Ratgeber und so, sei mit dir selber glücklich und du darfst das Glück in dir selber aufbauen. Und dann denke ich immer, Bullshit, weißt du? Wir Menschen sind doch für Partnerschaft gemacht. Ich will einen Mann an meiner Seite oder einen Partner an meiner Seite. Ich will das einfach. Ich möchte nicht alleine sein. Punkt. So. Und das ist mein Bestreben als Christine Zillmer, einen Partner zu finden, mit dem ich nicht alleine bin. Und das ist der Fakt, das ist meine Wahrheit. Und das wünsche ich auch vielen, beziehungsweise da suchen ja auch viele nach. Und das ist auch unser Bestreben, mit jemandem zusammen zu sein. Nur diese, in letzter Konsequenz, dann glücklich zu sein, ist doch alles gut, ne? Aber dann kommt ja dann eventuell irgendetwas von außen. Zum Beispiel die Affäre, das Fremdgehen oder ein eigenes Bedürfnis. Ich gucke einem anderen Mann hinterher. Ich finde den anderen Mann plötzlich attraktiv. Und da fängt es doch dann an, dass ich mich hinterfragen darf, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Da kann ich die Augen vor verschließen, total. Kann ich weiter so leben und das auch abwiegeln, total in Ordnung. Oder ich lasse mich darauf ein und guck mal, was passiert. Und dann geht es ja los, okay, diese Ursprungsbeziehung, die ich habe, ist die noch in Ordnung? Will ich das erzählen? Bleibe ich weiter die Affäre dieses Mannes, bleibe ich da und so weiter und so fort. Ja? Und da fängt ja dann das Hinterfragen der Beziehungskonstellation an, die ich gerade lebe. wer das möchte. Ansonsten soll alle glücklich sein, so ist doch super. Also wir wollen ja hier keine Bomben werfen, oder? Sind wir Bombenleger? Nee. Eigentlich nicht.
Ja. Nee, das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Das meine ich auch nicht so. Ich meine, natürlich soll jeder glücklich so leben, nur wenn, dann haben wir ja nichts mehr, über was wir reden können. Wenn es denn so wäre. Wenn wir jetzt jeden so lassen, wie er ist. Weil letzten Endes ist ja die Frage, was ist die Wahrheit? Also was ist so ein bisschen unter der Oberfläche? Das ist ja die Frage. Und ich glaube natürlich, dass es, also ich glaube immer so ein bisschen auch vielleicht durch die Hormone oder keine Ahnung, durch die Glücksgefühle. Ich habe das Gefühl, in der ersten Zeit auch, in der man sehr verliebt ist, möglicherweise auch, sagen wir mal, in den ersten 2 Jahren, wenn man so glücklich sein darf, so eine Beziehung zu finden. Ich glaube, dass man da in dieser Zeit sehr treu sein kann und sehr ehrlich sein kann und auch gedanklich, glaube ich, sehr auf den Partner zugesteuert sein kann. Und ich glaube, danach irgendwann, und wenn diese Glücksgefühle natürlich aufhören, dann irgendwann wird es vielleicht ein bisschen komplexer für einen selber. Dann ist immer die Frage, was sich natürlich daraus entwickelt. Wird daraus wirklich dann richtige Liebe? Aber dieses Konsequente natürlich vielleicht, und das ist vielleicht auch ein bisschen dieser Hollywood-Ansatz, also dass ich immer nur auf den Partner gerichtet bin, auch wenn es jetzt nur gedanklich ist oder so, das ist, glaube ich, ein Märchen. Also natürlich findet man immer wieder Impulse, auch, glaube ich, in anderen Menschen, die man sieht. Ja, so. Und das ist natürlich, das wollen wir aber eigentlich nicht zugeben, weil das ist ja auch verletzend, ja.
Total schade eigentlich, ne? Weil es hat ja auch mit meinem eigenen Selbstbewusstsein etwas zu tun. Wie sehe ich mich und wie definiere ich mich als Frau? Nur von außen, dass mein Partner mich toll findet, oder habe ich auch irgendwie irgendwas Eigenes, wo ich sage, okay, das ist die Kirsche auf meinem Eisbecher, dieser Mann, ja? Mein Eisbecher, den schaffe ich mir ja selber. Und dann hole ich mir die Schokostreusel oder die Kirsche oder irgendwas, was diesen Eisbecher so ein bisschen verschönert und nicht komplett ausmacht. Und das ist so, wo ich sage, okay, was ist denn der Partner für mich an dieser Stelle? Ist er mein Eisbecher? Brauche ich ihn total? Oder geht es auch ohne? Und mittlerweile ist es ja so, dass wir ohne Partner leben können, es nicht wollen, ne, so. Und uns einreden, dass wenn der aus unserem Leben raus ist, dass wir dann plötzlich nicht mehr leben können. Das ist ja dann dieser typische, klassische Liebeskummer, dass ich in so einem Verlust erlebe. Aber in letzter Konsequenz ist es das Leben. Und irgendwie heißt Leben ja auch Leben und nicht Überleben.
Naja gut, ich meine, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass halt das ist eine, oder der Verlust ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Wir gehen am Ende alle hops, also wir verlieren uns ja letzten Endes wahrscheinlich auch selbst, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber das ist halt ein Teil des Lebens, was wir alle lernen müssen. Und ich glaube natürlich, wenn wir eine große Liebe oder in unseren Augen große Liebe verlieren, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist für uns manchmal nicht tragbar, weil wir dieses extreme Vertrauen mit einer Person natürlich hatten und gar nicht verstehen, warum das jetzt auf einmal weg ist. Also so was, so wie kann das passieren? Aber das kann natürlich passieren, weil es vielleicht für die andere Person nicht so war, ja. Zum Beispiel. Oder aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke, natürlich in dieser, also in so einer verklärten Situation, in so einer verklärten Hollywood-Situation, wo ich sage, ja, der Partner, das ist der Partner meines Lebens. Das genaue Gegenteil wäre natürlich wie eine offene Beziehung, indem ich sage, okay, ich habe die und die Bedürfnisse und weißt was, das lebe ich jetzt mit. Ich habe auch so einen Kanal mal gesehen auf YouTube, wo welche gesagt haben, wir machen hier einen Kanal, wir haben eine offene Beziehung und wir wollen mal mit Vorurteilen aufräumen, was offene Beziehungen angeht. Wir sind genauso eifersüchtig wie ihr da draußen auch und so weiter und so fort. Und ich denke so, um Gottes Willen, das ist ein Horror. Ja, also ich möchte nicht so leben, weil das wäre genau für mich das Gegenteil. Alle sind offen und ganz ehrlich. Und letzten Endes, ich bin mal hier und bin mal da und hab mit der was und mit dem und das und dies und jenes und dann sind alle glücklich. Und das, an sowas glaube ich zum Beispiel auch nicht. Ja.
Ich glaube da auch nicht dran, tatsächlich. Es ist so ein unheimlicher Stress, ja. Also aus meiner Erfahrung, klar gehen wir mal jagen, ja, klar, zum Fortpflanzen und so weiter, ne, wenn wir mal evolutionstechnisch darüber sprechen. Dass wir Kinder in die Welt setzen wollen, und dann suchen wir uns eine Partnerin, einen Partner, wo wir sagen, das klappt, das wunderbar, und dann kommen ja die Gerüche dazu, naja, alles das, was so passiert, ne, wenn man eine Familie gründen möchte. Und dann danach, ich möchte doch irgendwie auch zur Ruhe kommen. Also aus den Gesprächen mit den Frauen, die in meiner Begleitung sind, höre ich immer, immer wieder, wenn ich frage, was willst du wirklich, wirklich? Dann sagen die, ich möchte endlich zur Ruhe kommen. Das ist was ganz, ganz Essentielles. Und wenn ich mir dann vorstelle, boah, offene Beziehung, wow, das ist doch eine mega Unruhe da drin. Hoch, runter, links, rechts und so weiter. Also das bedarf wirklich extrem viel Arbeit, das so zu wollen und ja zu sagen. Und irgendeiner sagt immer eher ja, weil er Angst hat, glaube ich, den anderen zu verlieren und schließt dann diesen Kompromiss. In meiner Welt, ne? Es kann auch anders sein. Und für mich ist es kein Lebensmodell. Ich hätte da keine Lust zu. Da bin ich auch viel zu eifersüchtig und habe ich auch keine Lust zu.
Ja, ja. Ja. Also die Eifersucht als Thema. Und es gibt viele Menschen, die sagen dann, das ist nicht, also ich kenne auch persönlich jemanden, der sagt immer zu mir, die versteht gar nicht, wenn ich über Eifersucht spreche, dass ich sage, ja klar, bin ich auch ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu. Ich kann auch gar nicht, ich kann damit halt nicht leben, es tut mir leid. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht eine Frau haben, die sagt, ja, ich gehe jetzt mal hier, ich treffe mich mit dem. Und dann sitze ich da zu Hause vom Fernseher.
Ja.
Und weiß, die ist jetzt gerade mit dem in der Kiste und so. Aber bitte, ey, was ein Horror.
Das ist total heftig.
Ich finde das schlimm.
So ist es. Ja, total. Ne? Und dann können ja aber auch viele jetzt sagen, na ja, aber es ist doch ehrlicher zum Beispiel als eine Affäre.
Ja, ist die Frage.
Wäre es ja. Ne? Ist die Frage. Ne? Also ich sage dann meinem Partner, pass auf, lieber Matthias, der heißt Matthias, ich habe jemanden kennengelernt, den finde ich total attraktiv und anziehend. Ich gehe mal mit dem, ich muss den erst mal kennenlernen. Ich kann ja gar nicht mit dem sofort in der Kiste. Also ich kann das nicht, ja, so. Ich muss den erst mal kennenlernen und ich möchte mich auch hofieren lassen. Ich möchte ihn kennenlernen und so weiter. Ja, das ist ja auch eine Verbindung, die im Kopf stattfindet. Also meines Erachtens nach, ja. Viel wichtiger ist ja, wie ich da oben mit demjenigen ticke. Und dann kann ich mich körperlich auch irgendwann hingeben, wenn ich sage, ja, der holt mich geistig ab. Also so ticke ich zumindest. Aber wenn mich dann jemand geistig abholt, sorry, aber dann brauche ich meinen Partner an meiner Seite nicht, ja. Also also nur für den reinen Akt, ja, nur für den reinen Akt ist es nicht meins, absolut nicht. Da brauche ich mehr, viel, viel mehr. Deswegen bin ich wirklich erstaunt darüber, dass viele Frauen das auch so machen, ja, dass sie das auch in einer offenen Beziehung leben. Ich habe auch schon viele solcher Podcasts gehört und solcher Beiträge und so weiter und bin da immer bass erstaunt. Ich hebe da nicht den moralischen Zeigefinger, sondern ich betrachte das mit Erstaunen und mit Bewunderung und auch mit Neugier, so würde ich mal sagen.
Aber letzten Endes ist es dann der Unterschied zur Affäre eigentlich der, dass man in die Affäre auch theoretisch reinstolpert, also dass man die Affäre, ich meine, es ist ja die Frage, man ist ja auch offen möglicherweise für so, also, oder ist man offen dafür, das ist ja die, also, weil ich denke mir so, normalerweise, also zum Beispiel, da war ich noch sehr, sehr jung, ich hatte mal eine Affäre, als ich sehr jung, mit 21, aber mit einer verheirateten Frau, ja, und ich habe damals gedacht, dass, weil ich auch noch so grün hinter den Ohren war und ich von Tutenblasen keine Ahnung, und sie hatte mir gesagt, sie will ihren Mann eigentlich verlassen, und ich habe das geglaubt als 21-Jähriger, habe gedacht, ja, ja, klar, das hat sie, und sie hat aber eigentlich, dann habe ich später gemerkt, nee, sie hat immer diese Nummer gefahren, also sie hat einfach verschiedene Affären gehabt und war immer verheiratet und so, und ich war einer von vielen, aber das habe ich erst später erfahren, und dann sage ich mir so, naja, gut, okay. Das gibt es natürlich auch, dass ich natürlich wie auch auf sowas wie reinfalle, ja, also weil ich einfach nicht die Erfahrung habe und denke, ich mache ja eigentlich gar keine Affäre, sondern ich bin einfach nur der nächste Partner, weil die dann auch gesagt hat, ja, das ist schon am Bröckeln, wir sind im Grunde gar nicht mehr zusammen, also so, ja. Dann habe ich natürlich also nichts moralisch Negatives, was ich mir selber vorwerfen kann, oder?
Sehe ich genauso, weil wie gesagt, also Moral ist sowieso, das definiert jeder für sich selbst. Da möchte ich gar nicht sagen, Mensch, das hättest du mal. Also im Endeffekt bist du ja von außen gesteuert gewesen und wusstest ja viele Dinge gar nicht. Ne? Es wäre ja sehr viel besser von ihrer Seite aus gewesen, zu sagen, pass auf, ich bin mit meinem Mann zusammen, ich bleibe auch mit dem zusammen. Ja. Und ich möchte einfach so ein bisschen links und rechts gucken und für mich selber mir die Bedürfnisse erfüllen, die meine Partnerschaft nicht mehr erfüllt. So. Ich weiß nicht, ob du dann als 21-Jähriger nicht gesagt hättest, na gut, dann Vögelwald nur. So, ne, könnte ich mir schon vorstellen. Das, okay, alles klar, dann ist das halt so. Ne? Aber das liegt ja dann, die Verantwortung liegt ja dann in dem, der den Partner hat oder die Partnerin. Und zu sagen, pass auf, so ehrlich zu sein. Weil das ist ganz oft in meiner Arbeit auch immer dieses, dass die dann lügen, die Männer. Noch nicht mal bewusst, sondern teilweise selber glauben, was sie sagen, Ich will ja gar nicht irgendwas unterstellen, was wirklich passiert aus reiner Absicht, sondern ja, und ich mag die auch gar nicht mehr so wirklich und das klappt auch nicht mehr. Also wir teilen das Bett seit ein paar Jahren nicht mehr und so weiter. Und ich schlafe auch ganz viel im getrennten Zimmern und so. Ne? Das kann alles möglich sein. Nur die Ehrlichkeit gegenüber der Affäre ist das eine, aber der eigenen Ehe gegenüber. Mal wirklich einzugestehen, okay, komm. Und dann dieser Frau zu sagen, die ich da in meinem getrennten Schlafzimmer habe, pass auf, irgendwie läuft das hier nicht. Ich muss mir das, was ich bei dir nicht bekomme, woanders suchen. Ich habe es hier 2 Jahre probiert. Ich suche mir eine Affäre, hat nichts mit uns zu tun, aber ich suche mir eine Affäre. Und dann ist das deren Bier, sozusagen, ja? Also das von der Beziehung. Ja. Und ganz oft wird ja die Affäre, also die Frau, die die Affäre ist, die ja wissentlich mit einem Mann zusammen ist, der eine Beziehung hat, das ist ja die Bitch. Also ich bin diejenige, die diese Beziehung zerstört, die dort eindringt, die dafür sorgt, dass die beiden auseinanderkommen und das mit Vehemenz. Das ist ja ganz viel in den Köpfen der Menschen. Dabei stehe ich da und denke, aber er hat doch gesagt, das läuft nicht mehr. Und er hat doch gesagt, er will sich trennen. Er braucht zwar noch ein paar Monate, aber er wird sich irgendwann trennen. Dann verlasse ich ihn und sage, komm, ich habe ja 2 Jahre gewartet. Du hast dich nicht getrennt. Ich verlasse ihn und dann fängt er an, wieder aktiv zu werden. Aber ich habe doch gesagt und ich will doch und so weiter, weil er seine Affäre auch nicht verlieren will, ja? Weil das ist ein Dreiecksspiel, was in diesem Dreieck mega stabil ist. Und wenn ich als Affäre in diesem Dreieck wegbreche, rein aus systemischen Ansatz zum Beispiel, braucht diese Affäre einen anderen Halt, um sie eher zu stabilisieren. Das ist mega komplex. Das ist, also was heißt so komplex ist das gar nicht, ja? Im Endeffekt sorge ich als Affäre dafür, dass diese Ehe auch teilweise funktioniert. Nicht immer, aber ganz oft ist diese Konstellation so. Und dann ist es auch unfair, wenn der Mann diese Affäre nicht loslässt. Aus Eigennutz, auch unbewusst etc. Und die Affäre dann wiederum, oh, okay, alles klar, dann bleibe ich bei dir, er hat ja gesagt und so weiter. Und dann ist ein ewiges Hin und Her und Spiel hoch und runter und so weiter. Und da rauszukommen, da helfe ich total gerne, weil ich weiß, wie es geht. Es funktioniert. Die Frau müssen sich nur drauf einlassen. Krass. Ist wirklich krass.
Aber ist dann die Frau, die, also mit der Mann die Affäre hat, ist die wie das Opfer in ihrer Sichtweise?
Nö, sie hat ja, in meiner, ne? Nee. Ja. Sie hat ja selber die Chance, für sich zu entscheiden, was sie tut, ja. Dieses Opfer-Täter-Retter-Ding, klar, kann ich total nachvollziehen. Das wechselt in diesen Konstellationen immer wieder. Aber sie muss für sich selber, also die Affäre muss irgendwann für sich selber entscheiden, will ich das weiter so aufrechterhalten oder nicht. Und das auch erkennen. Und das ist ja dieser Schritt, anzufangen, an sich zu arbeiten, zu erkennen, in was für einer Konstellation bin ich eigentlich gerade und dann den nächsten und nächsten Schritt zu gehen. Mit Mut und Zuversicht, das zu erreichen, was ich wirklich möchte als Affäre. Und mit diesem Mann kann ich das nicht. Und das tut manchmal so weh, dass ich mich gerne, gerade Affärenfrauen, sich gerne selber in dieser Opferrolle sehen. Da hole ich sie ganz schnell raus, da habe ich keine Lust zu. Ne, so, also Mitleid ist da nicht. Ich habe so eine Sommerliebe-Akademie, wo viele Frauen drin sind. Und wenn wir uns zusammen im Zoom treffen, ersticke ich das sofort im Keim, wenn es losgeht mit, ach, ich arme. Nee. Es ist eine ganze Portion 100% Selbstverantwortung, was du da gerade tust. Dessen musst du dir definitiv bewusst werden. Dass ich das, Herr Peckham, in den sozialen Medien nicht sage, liegt allein daran, dass die Reels mega gut funktionieren, in denen ich total provoziere. Und wenn die funktionieren, dann erreiche ich Frauen, die mich brauchen. Und das habe ich so festgestellt über die letzten 2,5 Jahre. Deswegen ist es halt einfach so, wie es ist, dass ich auch mal provoziere und dann vielleicht den ersten Eindruck auch erwecke, ich stehe hinter Affären, ich will, dass Frauen Affären haben und so weiter und so fort. Was ja gar nicht so ist. Ja.
Das ist ja tatsächlich auch das, weil sie hat mich das ja auch zu Anfang gefragt, welchen ersten Eindruck ich von Ihnen hatte. Und ein bisschen hatte ich genau diesen Eindruck. Also das natürlich, dieses Provozierende kommt natürlich rüber, dieses, okay, du steh zu deiner Affäre, es ist gut, dass du eine Affäre hast und ich mach dir jetzt dein schlechtes Gewissen weg und so. Dann denke ich natürlich, okay, aber interessant finde ich es natürlich schon, weil Menschen haben natürlich wesentlich mehr Affären, als man eigentlich denkt. Es passiert viel mehr unter der Oberfläche, als wir glauben. Und das anzusprechen, ist natürlich eigentlich ein ganz wichtiger Schritt.
Ja, deswegen sprechen wir auch zusammen. Ne? Wenn Sie das so, Sie urteilen da ja nicht drüber, sondern Sie fanden es faszinierend. So, oh krass, das Thema wird so angesprochen. Und glauben Sie mir, so viele Kommentare, die da sind mit diesem erhobenen moralischen Zeigefinger, genauso viele Zuschriften bekomme ich auch, von Frauen, die sich bedanken, die sagen danke, 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 dass du uns eine Stimme gibst, ja. Und das wiederum ist etwas, was mich total berührt, weil ich hatte damals keine. Und das will ich. Das ist mein Ansinnen. Das ist meine Vision. Mission soll ich nicht sagen, hat mal jemand zu mir gesagt, aber es ist so meine Vision, dass Frauen sich vertrauensvoll an mich wenden können, die in dieser Misere, für sich selber Misere stecken.
Hm. Haben Sie denn so eine Zahl, wie viele Menschen eine Affäre in Deutschland haben?
Also, habe ich nicht. Habe ich nicht. Es sind aber dunkel zu was größer. Also in Statistiken, die ich darüber lese, heißt es, dass schon mindestens 50% der Paare, wo einer fremdgegangen ist, also mindestens die Hälfte, wo einer fremdgegangen ist. Ich glaube, Dunkelziffer ist höher. Und dass daraus dann eine richtige Affäre wird, ich denke mal bestimmt, 45% bestimmt, wo eine richtige Affäre ist, wenn nicht sogar mehr. Aber das sind keine validen Zahlen, die ich hier vorzeigen kann. Mhm. Weil in meiner Blase sind es so durch 100%, ja. Aber es ist ja meine Blase, so. Ja.
Betreuen Sie eigentlich auch die Partnerinnen von Männern, die fremdgehen?
Hatte ich mal einmal eine Frau, die es unbedingt verstehen wollte. Und viele Frauen, die mich anschreiben, die dann aber einfach nur sprechen wollen, was sie jetzt tun sollen und so weiter, aber nicht bereit sind zu arbeiten. Also das könnte ich auch, das würde gehen. Das wäre natürlich aus erster Hand, ja. Was können Sie gegen die Affäre tun? Erster Hand. Aber ist nicht mein Spezialgebiet, nein. Könnte ich aber, würde gehen. Hm.
Ist dann der Mann für Sie eher immer das Feindbild?
Ja, weil das der ist gerne gesehen, ne? Mhm.
Naja, gut, ist ja die Frage. Sie haben natürlich, ich meine, ich finde das ja toll, natürlich müssen Sie, setzen sich oder arbeiten mit Frauen, die die Affäre haben. Sie sind ja auch selber eine Frau, deswegen macht das Ganze ja auch Sinn, dass Sie das tun. Aber natürlich ist dann, natürlich hört man sehr viel dieses Schlagwort, der Mann, der vertuscht in der Ehe mit den Kindern, dort. Und dann denkt man natürlich, oh, der Mann wieder, da ist er wieder. Aber es ist natürlich, also ich würde mal sagen, auch Frauen gehen ja fremd tatsächlich und setzen vielleicht ihre Ehe und oder ihre Familie aufs Spiel, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber ist dann
definitiv.
Der Mann, aber Sie sagen einfach, ich konzentriere mich mehr auf diese Konstellation. Der Mann in der Familie, der Ehemann geht fremd. Das ist Ihre Konstellation, Ihr Schwerpunkt.
Die Frauen, die sich in einen Mann verliebt haben, der eine Beziehung hat. Genau.
Ja, ja,
so,
ja,
und
ja.
Wenn ich kriege ja auch Zuschriften so, nicht die Frau, die Affäre. Also da steht dann zum Beispiel unter den Reels und Posts, wer sich hier mit den Affären so befeindet, die sind doch gar nicht schuld. Es ist doch der Mann, der fremd geht, der ist schuld. Auch das kann ich nicht unterstreichen. Es geht in diesem, also ihr könnt gerne alle Schuldzuweisungen, der ist schuld, die ist schuld und so weiter. Bam, bam, bam. Die arme Ehefrau, der arme Mann. Der kriegt ja nicht das von seiner Ehefrau, was er gerne hätte. Deswegen sucht er sich eine Affäre. Die arme Affäre, die ja total im Zwiespalt ist mit sich selber. Die arme Ehefrau, die betrogen wird und von nichts weiß. Boom! Was hilft uns das denn? Mhm. Na klar, es hilft null. Ja? Das können wir im ersten Moment sagen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wer hier bei wem irgendwie wo Schuld hat. Deswegen ist keiner der Feind, keiner der Freund, sondern es ist ein Mittel, also der Mann wird zum, ich sag's mal so, der Mann für meine Frauen wird zum Mittel, um sich selber zu entdecken. Ist das nicht eine tolle Konstellation? Ich sage meinen Frauen immer, meine Frauen, die in einer Affäre sind, mit einem verheirateten Mann, du wirst diesem Mann nochmal dankbar sein dafür, dass er so viel in dir ausgelöst hat, weil er ihr dient, sich selber zu entdecken. Das ist die Aufgabe des jetzt, also in meiner Begleitung, des Mannes, in den sie sich verliebt hat. Warum bist du mit dem zusammen, obwohl er eine Affäre hat, obwohl er eine Beziehung hat? Das ist schon mal die Frage, was willst du wirklich, wirklich? Wozu dient er dir? Welches Problem ist viel größer, was du dir nicht angucken möchtest? Und dann wird der Mann zum Diener, ja, also unterbewusst sozusagen. Und das ist diese Journey, die wir machen. Und irgendwann, so auch ich sitze ja jetzt hier, ich spreche in diesem wundervollen Podcast über das Thema, was ich sehr angenehm finde, wie wir darüber sprechen, finde ich sehr angenehm. Und das würde ich ja nicht tun, wenn ich nicht diesen Schmerz gehabt hätte und sitze jetzt hier und sage, hey, super, danke für diese Zeit und für diese Erfahrung, die ich machen durfte. Weil sie hat mir ganz viel gezeigt und mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Hm.
Ja.
Ist also, das, aber ist das, bewältigen Sie damit auch noch Ihre Zeit? Wenn ich, also ich will jetzt nicht zu persönlich natürlich fragen, aber dass Sie sagen, okay, weil ich meine, ich könnte mir das schon vorstellen und es gibt es ja auch in anderen Konstellationen, mehr, dass Menschen irgendwann sagen, ich mache das mehr zu meinem Lebensinhalt, weil ich es aber im Grunde immer noch, oder ich möchte es kontrollieren können.
Ja. Ich habe das, das ist etwas, was ich immer wieder bedenke. In meiner Welt ist Bühne und Coaching kein Therapieplatz. Also nicht für mich, nicht für den Coach. Ich habe darüber angefangen zu sprechen. Da war ich ja schon 2,5 Jahre raus aus der Affäre. Also da war da schon eine Zeit lang, in der ich das verarbeitet habe und in der ich das für mich analysiert habe. Und immer, wenn ich über etwas spreche in der Öffentlichkeit, soll ich auf der Bühne stehen, sollte ich mal auf der Bühne stehen, das Buch, wenn ich coache, etc., sind das alles Themen und Inhalte, die ich für mich gut verarbeitet habe und bearbeitet habe. Ganz, ganz wichtig, sonst kann ich nicht helfen aus mir selber heraus. Das funktioniert nicht. Da bin ich zu involviert und zu sehr in diesem Modus drin und kann nicht von außen raufschauen. Also jeder, der von mir eine Speech hört, weiß, dass ich in dem Moment, wenn ich das erzähle, dass ich das für mich gut verarbeitet habe. Und das tue ich auch, indem ich, wenn ich mich für sowas vorbereite, ganz genau gucke, okay, was bedeutet, was löst das in mir aus, wenn ich darüber spreche? Zum Beispiel beim Inspiration Day jetzt am Dienstag kommt, den haben Sie ja vorhin angesprochen, da werde ich auch eine Speech halten und da überlege ich mir ganz genau, welchen Part ich aus dieser Beziehung rausnehme, den ich gut für mich analysiert habe und kann den dann auch gut nach außen tragen. Also diese Verarbeitung meines eigenen Schmerzes war vorher, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin. Deswegen ist es wahrscheinlich auch, und das ist etwas, was ich so mitgenommen habe für mich selber, weil ich immer wieder gefragt werde, wie ich mit dem Hate umgehe, deswegen kann ich damit auch total gut leben. Also ich lese das und es ist nicht meins. Also ich lese das und kann es nicht, es kommt nicht an, dieses, was da so steht. Und das ist wahrscheinlich auch, weil ich das bereits für mich total gut habe in mir.
Ja, also ich meinte auch weniger, dass Sie das als Therapie benutzen, das meinte ich nicht, sondern ich meinte wirklich tatsächlich als im Sinne von, wenn man als Beispiel jemand, der war gewalttätig, ist ins Gefängnis gekommen und dann arbeitet er später als Streetworker. So, dann kann man auch sagen, irgendwie hat er ja trotzdem diese Situation, die er mal erlebt hat und das Ganze hat was mit ihm gemacht und jetzt ist er irgendwie auf der anderen Seite, so. Und macht das Thema, trotzdem ist das Thema in seinem Leben allgegenwärtig. So, auch wenn er vielleicht heute damit anders umgeht oder eine andere Position wählt. Und das ist ja ein bisschen so das, was ich eigentlich meinte damit. Also, Sie haben das eigentlich ja dann das professionalisiert. Also, Sie haben einfach eine andere Richtung oder eine andere Position in dem gleichen Thema, ja.
Absolut. Ja, das stimmt. Das hat aber auch Kraft dann, ne? Also ich habe in meiner Welt hat das Kraft, weil aus einer ganz tiefen inneren Motivation heraus ist, dieses Business zu machen. Daraus erschöpft sich auch Erfolg, meines Erachtens nach, wirklich auch dran zu bleiben. Und es geht ja nicht um meine Existenz in dem Falle, sondern darum, eine Vision zu haben. Und das ist größer als alles andere. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ja.
Aber würden Sie dann Ihre Affäre wie als Ursprung dafür so bezeichnen heute? Würden Sie sagen, das war so, da wurde ich geboren? Das war so diese Rolle, die Sie jetzt haben. Da wurde diese Rolle geboren?
Ja, das kann ich so unterstreichen, definitiv. Ja, definitiv, ja. Dieses nicht darüber sprechen zu dürfen, in Anführungsstrichen, ja, und dann doch anzufangen, darüber zu sprechen. Und es ist ja nun wirklich auch medientechnisch sehr gut angenommen, ne? Also
ja.
Die Medien reagieren da sehr interessiert, dass jemand so offen über das Thema spricht. Und da stehe ich auch total zu. Also es ist für mich, dass ich jetzt hier stehe und mit Ihnen darüber spreche, hat damit zu tun, dass ich die Affäre war. Daraus ist es geboren. Ja.
Aber darf ich da mal fragen, aus heutiger Sicht, der Mann, mit dem Sie die Affäre dann hatten, was hat der für eine Position aus heutiger Sicht für Sie? Sind Sie dem dann dankbar oder sagen Sie so, jetzt kann er mal sehen, was er da angerichtet hat? Also so, was haben Sie da für ein Gefühl zu dem?
Das ist total spannend. Größtenteils tatsächlich wirklich, mag komisch klingen, aber so dieses, wow, klasse, dass ich das so erleben durfte. Es war wirklich dankbar für diese Zeit. Weil im Nachgang kann ich das jetzt sagen, damals war ich das nicht. Ne? Da war ich einfach nur im Leid. Ja? Aber jetzt kann ich sagen, dass was ich daraus geschöpft habe, ist eigentlich wunderglaublich, welche Energie ich daraus geschöpft habe, diesen Schmerz gehabt zu haben. Und deswegen bin ich dieser Zeit gegenüber total dankbar. Dem Mann gegenüber an sich empfinde ich eine unheimliche Neutralität, was total krass ist. Weil ich habe den neulich auch wieder getroffen. Und mein jetziger Partner sagte, mal sehen, was passiert, weil ich war ja sehr emotional abhängig, sehr stark. Also konnte mich zwei Jahre nicht von ihm trennen, obwohl ich es wollte. Ich habe es nicht hinbekommen. Und mein jetziger Partner sagt, na, mal sehen, was passiert, wenn du ihn irgendwann mal wieder triffst. Ja, das ist ja auch spannend für Affärenfrauen, die mich auch fragen, was ist denn, wenn du ihn wieder siehst und wenn ich ihn jetzt wieder sehe, oh Gott, und so, dieses weiche Knie, Herzklopfen, blablabla und so. Und ich habe den wieder gesehen und war erstmal ganz kurz erschrocken. Hat sie so, okay, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und dann war eine unheimliche Neutralität da. Ich habe den ja so geliebt. Ich war so abhängig. Ich wollte diesen Mann unbedingt an meiner Seite haben, als Partner. Und dann bleibt da nichts. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mit meinem jetzigen Partner gesprochen. Ich sagte, da ist nichts mehr, nichts. Und ich bin frei. Ja? Also ich war ja lange gefangen. Ich habe das ja mir selber ausgesucht. Ja? Ich gebe ja wieder gesagt, keinem die Schuld. Aber ich war so gefangen und ich wollte einfach nur frei sein. Und ich bin frei. Und das ist eine mega Erkenntnis. Nochmal danke, dass ich ihn treffen durfte, das nochmal so für mich zu verinnerlichen, dass ich jetzt frei bin. Ja, atmen. Ist wirklich schön. Ja.
Wenn Sie denn tendenziell damals mit diesem Mann zusammengekommen wären und dann wären sie zusammengezogen, hätten eine Beziehung gelebt, wäre dann nicht immer auch die Gefahr gewesen, dass der Mann sie dann wieder betrügt?
Total. Das war doch auch für mich ein ausschlaggebender Punkt dessen, dass ich wusste, okay, diese Beziehung wird nicht funktionieren, weil ich immer im Hinterkopf eifersüchtig gewesen bin, immer dachte, okay, weil ich ja seine Taktik kannte, wie er Frauen kennenlernt, wie er mich kennengelernt hat und wenn ich das dann ansatzweise bei ihm gemerkt habe, bei anderen Frauen, dann war ich so innerlich unruhig und er hat es einfach nicht geschafft, mir diese Sicherheit zu geben, dass ich die Einzige an seiner Seite bin, neben seiner Frau. Ja, also so, ist ja auch schon spooky, wenn ich das so sage, aber selbst die Sicherheit konnte er mir nicht geben. Und da war ich innerlich so zerrissen, dass ich war am Ende nur, ich musste da weg, ich musste da raus. Und das habe ich ja auch geschafft, vor allem auch, wie Sie gerade gesagt haben, vor dem Hintergrund, dass ich dachte, das wird doch nichts. Wenn ich da irgendwann selber die Affäre, selber die Frau bin, wird er doch irgendwann in ein paar Jahren, wenn überhaupt, ja sowieso dann sich wieder umschauen. Weil ich dann in die Rolle dieser Frau gehe, die er jetzt verlässt. Also das ist nicht meine Rolle. Nein.
Aber sind wir denn da, glauben Sie, dass das also generell so eine Typfrage ist, dass es einfach Menschen gibt, die tendieren dazu, also dann wie so ein Muster immer wieder zu leben, dann in eine andere Beziehung zu kommen, dann wieder irgendwann eine Affäre zu haben und andere machen das gar nicht?
Ja, das gibt es. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass viele Frauen immer die gleichen Muster fahren und mich dann fragen, ich bin schon wieder mit einem Mann zusammen, ich bin schon wieder die Affäre. Ja, und da müssen wir hingucken. Wir gucken dann ganz genau, woher kommt dieses Muster, was ist das eigene bei dir da drin? Und wenn wir uns das angeguckt haben, diese Ursachenforschung machen, ja, dann, wenn wir die haben, können wir die auch transformieren. Wenn die Frau das möchte. Viele glauben ja, dass sie das so machen müssen, unterbewusst, so. Aber wer möchte, kann zu mir kommen und sagen, pass auf, ich will endlich die Ursache rausfinden, warum ich immer wieder dieses alte Muster fahre. Und dann können wir daran arbeiten, das geht. Und wiederum andere Frauen sind so in sich gefestigt, dass sie, und es ist auch so, dass sie einen Mann kennenlernen, sich wirklich verlieben, feststellen, der hat eine Beziehung und dann sofort weg sind. Alles einstellen, zack, fertig, weg. Das gibt es. Ne? Das ist aus den Beobachtungen, wie leben meine Eltern, wie sehe ich Beziehung, wie definiere ich das. Das ist alles, wir sind alle so unterschiedlich. Ja, und die brauchen ja meine Hilfe noch nicht. Ne? Also, ist auch gut so.
Naja gut, ich würde immer sagen, so im romantischen Sinne würde ich ja sagen, also normalerweise würde ich mich nicht für eine Affäre entscheiden, aber wenn ich jetzt jemanden treffe, wo ich denke, oh mein Gott, dann, also es gibt so einen gewissen Typ, glaube ich, so sage ich mal, wo ich sagen würde, ist mir egal. Also ich meine, also gut, ich hab gut reden, ich bin in keiner Beziehung, so von daher ist es egal. Aber ich glaube auch, wenn dann die Frau verheiratet wäre oder so, und ich wurde selber früher auch schon betrogen von meiner langjährigen Partnerin, so dass ich immer so ein bisschen da sensibler bin, weil ich so denke, oh scheiße, dann bin ich dieser Typ und dann der Mann sitzt zu Hause und oh Gott und so. Aber ich glaube, es gibt so einen gewissen Typ, sage ich mal, an Frau, wo ich sagen würde, ja, ist mir egal. Also so, wo man irgendwie wie abschaltet, wo irgendwie nur noch die niederen Instinkte, und ich meine das nicht sexuell, aber einfach, wo man denkt so, egal. So, ich glaube, das haben wir alle ein bisschen in uns.
Ja, total. Absolut. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sehe einen Mann, den ich total attraktiv finde, dann ist es jetzt nicht so, dass ich den kennenlernen muss, etc., sondern da geht ja innerlich bei mir was ab. Ja. Dann denke ich so, wow, krass. Und dann fange ich ja an zu gucken, okay, in welcher Beziehung bin ich jetzt? Also ich wäge ab. Beziehung ist ja auch abwägen, ne? Welche Vorteile habe ich jetzt in meiner Beziehung? Welche Nachteile hätte ich, wenn ich eine Affäre beginne? Wäre der Mann was für mich, was ich mir vorstellen könnte? Auch dass dieses Risiko einzugehen, meinen jetzigen Partner zu verlieren? Wäre ich grundsätzlich bereit, diese Konsequenzen einzugehen? Und so weiter und so fort, ja? Mhm. Hui, aber das ist ja bei den, wenn dann das nur noch das Stammhirn funktioniert und das nicht mehr durchgeht in die Verarbeitung. Dann bin auch ich nicht davor gefeit, fremd zu gehen, mit Sicherheit. Also da schreibe ich keinem ab, niemandem.
Ich würde halt sagen, es ist nur, wenn, ist es wie eine Art moralischer Kodex. Also es ist ein, ich sage mal, mein Großvater, der war sehr gläubig zum Beispiel. So, ich weiß, dass er mit meiner Großmutter nicht so das einfachste Leben auf der Welt hatte. Und ich glaube, weiß nicht, die hatten auf irgendeine Weise, waren sie, glaube ich, zufrieden, aber so richtig glücklich, das würde ich meinem Großvater nicht unterschreiben. Aber der hätte sie nie verlassen. Ich glaube, er ist auch nie fremdgegangen, würde ich auch jetzt mal sagen. Ich meine, man weiß es nicht so, aber ich glaube, das war so auch durch dieses Gläubige war das so, dass macht man nicht, das geht nicht. Und ich glaube, wenn diese moralische Instanz da ist, dann gibt es tatsächlich Menschen, die widerstehen allem. Das glaube ich schon. Aber ob die das natürlich am Ende glücklich macht, das weiß ich natürlich nicht. Ja.
Genau, ja. Dieses, ich verbiete mir etwas, weil mein innerer Kompass mir sagt, das gehört sich nicht. Ja. Wer hat dann in der Vergangenheit immer da gestanden und hat gesagt, das gehört sich nicht? Und wie viel Leben verbieten wir uns denn, wenn wir immer wieder auf die Instanz, innere Instanz hören, ja? Einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich sage nicht, Mädels, her mit der Affäre. ich nicht. Nein, nein, nein. Allerdings, wenn eine Frau mit einem Partner zusammen ist und jemand anderen attraktiv findet und spürt, sie möchte mehr etc., dann heißt es ab zum Mann und dem, mit dem darüber sprechen. Na, dann heißt es, okay, pass auf, irgendwie fehlt mir was hier und da und so weiter und so fort. Machen ja viele Frauen. Die reden da mit ihrem Partner und so weiter und da ändert sich nichts und dann suchen sie sich eine Affäre, weil sie irgendwas vermissen. Ja? Aber da heißt es immer mit sich selber reflektieren, warum tue ich das und so weiter. Das haben sie ja eben auch gemacht. Ne? So dieses, da schaltet das Gehirn aus und hier und da, das würde ich auch und so. Dieses Analysieren, wo kommt das her, welcher Instanz folge ich, wie ist mein moralischer Ansatz. Ich finde es mega spannend, mega spannend.
Naja gut, es ist ja auch die Endlichkeit, mit der wir alle konfrontiert sind, dass man sagt, naja, vielleicht ist es dann einfach auch irgendwann vorbei und dann, das nehme ich jetzt noch mit, weil man lebt nur einmal. So, das ist natürlich auch, was viele denken. Also so, das kann man aber auch theoretisch niemandem verübeln. Natürlich gibt es viel Leid auf der Welt deshalb, weil die Leute sagen, okay, ich meins und so, aber auf der anderen Seite ist es ein natürlicher Reflex. Ich will was Gutes für mich, ist mir egal, was der Rest mir egal. Nach mir die Sintflut. So, ja. Das ist ja auch eine Denkensweise. Die ist einfach da. Die ist vielleicht heute nicht mehr so, im heutigen Zeitgeist natürlich vielleicht, dass man sagt, nein, wir müssen auch schauen, was dann später kommt und so. Aber wenn wir tief in uns als Menschen, so wie wir funktionieren, wenn wir dann auch älter werden, irgendwann sagen wir doch auch alle, ja, egal. Das sagen wir, glaube ich, irgendwann alle.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das so ist. Wir machen uns sonst nur was vor, dass wir uns hinstellen und sagen, nein, ich bin aber besser als ihr und ich mache das nicht. Oh Gott. So. Das meine ich so
total.
Ein bisschen,
ja. Ja, total, total. Also ich glaube tatsächlich, ja, das kann ich auch unterstreichen. Wir sind wenig kontrovers, das finde ich übrigens gut. Das kann ich auch unterstreichen, dass wir irgendwann so eine gewisse Gelassenheit haben. Ja. Und Dinge nicht mehr so vehement sehen, weil wir halt viel Erfahrung gemacht haben, viel gelesen, viel gesehen, selber viel gespürt und so, dass wir Dingen andere Bedeutung beimessen, ja. Wenn ich mit meinen Frauen, ja, die so im Schmerz sind, jetzt nach Afrika fahren würde, in so ein Dorf, wo die Kinder verhungern, Na, dann ist ja die Relation zu dem Schmerz, den ich habe, viel größer. Also es ist ja, die ändert sich total, die Relation. Dann kommen die nach Hause und sind so demütig ihrem Leben gegenüber. Ja, das ist so. Ja, und das könnte ich eigentlich mal machen. Das ist eine Heilungstherapie.
Ja, gut, okay. Natürlich bin ich trotzdem ja auf mich selber im Grunde fixiert und fokussiert und nach einer gewissen Zeit werden meine Probleme dann doch wieder größer. Also ich glaube, es ist immer so eine Momentaufnahme, kann ich mir auch vorstellen.
Genau. Ja. Ja, aber Fernsehen sind ja auch Momentaufnahmen, ne? Wenn es den Frauen hilft, die Probleme, die sie mit ihm haben, in einem kleineren Rahmen zu sehen, weil so groß sind die nicht, teilweise gar nicht, ja, dann hilft das vielleicht. Ja? Ich hatte gerade heute wieder wir haben gestern Schluss gemacht, ja, mit einer Frau in meiner Begleitung. Sie hat gestern nochmal ganz klar Klarheit bekommen, dass der Mann, für den sie die Affäre ist, nichts Festes möchte. Und das war für sie ein Schock, weil er das noch nie klar ausgesprochen hatte. Das haben wir aber erarbeitet, weil sie wollte das unbedingt. Und jetzt ist sie in diesem Trennungsschmerz sozusagen. Jetzt hat sie diesen Liebeskummer, weil sie sich jetzt auch von ihm verabschiedet hat. Und das ist mega gut für sie, ne? Und das wünsche ich dann auch Leuten, dass sie schnell in diese Klarheit kommen. Und wie oft wollen wir die nicht, weil die Klarheit dann wehtut und halten uns an dem kleinen Spatz fest, ja, um ja nicht noch Schmerzen zu haben. Dabei ist der Schmerz ja oder wächst dann stetig, statt da einmal Großes.
Ja, gut, aber ja, wobei natürlich auch nach Typfrage, manchmal kann das auch sehr lange dauern, bis man den Schmerz hinter sich hat. Also ich kenne da Beispiele, da dauert das immer noch. Also da ist das so, das fast das ganze Leben so. Und da will natürlich keiner hin, aber das ist ja so. Also ich finde natürlich, also wenn es um auch so diese moralischen Instanzen geht und deswegen, weil sie sagten eben, wir sind nicht so kontrovers auch in unserem Gespräch jetzt heute hier. Ich spreche mich ja auch nicht in dem Sinne für Affären aus, nur was ich sehe und aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung ist es so, ich hatte das ja vorhin angedeutet, ich wurde auch mal irgendwann betrogen, wie man sagt, in einer langjährigen Beziehung und ich fand das damals gar nicht so schlimm, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß, dass bei uns einiges nicht stimmt, dass wir mehr so Brüderlein, Schwesterlein irgendwie geworden sind, aber die fehlende Ehrlichkeit, das ist das, was mich verletzt hat, auch dann danach dieses, ja, ich beende das und dann wieder nicht und dann, also dann wieder heimlich weitergemacht und das hat mich nach und nach wirklich eher da rausgetrieben, dass ich gedacht habe, das ist etwas, was ich total hasse. Also wenn man transparenter damit umgegangen wäre, hätte ich irgendwie damit leben können, weil ich hätte dann irgendwie sagen können, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, entweder ich will das weiterhin oder ich will das nicht. Aber mir wieder eine Illusion aufzudrängen sozusagen und dann ich da wieder reingehe und sage, okay, jetzt habe ich wieder Vertrauen, ich vertraue dir und dann wieder platzen lassen, weil ich es dann wieder rausfinde, das so. Also deswegen denke ich immer, die Ehrlichkeit spielt doch eine ganz große Rolle oder der Respekt vor einer Person, wie ich bin mit jemandem zusammen, ich müsste ihn eigentlich insofern respektieren, dass ich ehrlich mit ihm bin.
Absolut. Also mindestens dann, wenn ich merke, ich kann das, was ich versprochen habe, nicht einhalten. Ja? Wenn ich versprochen habe, jetzt ehrlich zu sein und diese Affäre ist aufgeflogen, sie haben es rausbekommen und dann wenigstens sagen, okay, jetzt versuche ich mich zusammenzureißen oder das neu, wir überdenken unsere Beziehung neu, vor neuen Hintergründen und so weiter. Wir diskutieren das neu aus. Neu ausdiskutiert und dann dem wieder nicht die Chance zu geben, wieder den gleichen Scheiß zu machen, ist absolut respektlos, ist übrigens ein schönes Wort, ja, und führt nicht dazu, eine vernünftige und glückliche und Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Aber da dann auch wirklich zu sagen, das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern mit dieser Person, na, weil wir nehmen uns das ja dann an, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht es wert, geliebt zu werden, keiner will mich und sie hat es schon wieder mit mir getan, was ist an mir falsch, bam, Schluss. Derjenige, der da nicht ehrlich ist, derjenige, der es tut, der hat das Problem. Ja, der ist doch aus der Beziehung ausgestiegen, obwohl ich doch so gerne in der Beziehung geblieben wäre, mit allen Facetten und das ausdiskutiert habe. Und dann die Chance nicht dafür zu bekommen, es ist das Problem des anderen. Ne? Ich habe den Schmerz zwar, aber trotzdem hängt das nicht mit mir zusammen, sondern mit demjenigen und seiner Unerfahrenheit oder Unwissenheit, mit solchen Dingen umzugehen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie mir die Erkenntnis, ob mir die dann hilft und ich glaube, das große Problem und ich glaube, da ist es auch eine Art Dunkelziffer, ist natürlich, dass Menschen, die betrogen worden sind, in ihren Augen Probleme haben, Vertrauen wieder zu finden. Ich glaube, also ich habe danach eine Beziehung gehabt, wo ich immer, also viel mehr, ich war früher ja überhaupt null eifersüchtig und nach dieser Erfahrung war ich total immer so, also eifersüchtig beziehungsweise misstrauisch, ja. Dass ich einfach gedacht habe, okay, was macht sie jetzt, wo geht sie hin, was, für mich normal dann irgendwie, aber aus einer anderen Perspektive eigentlich dann auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe jetzt ihr nicht nachspioniert oder so, aber es war immer dieses, vielleicht ist sie fremdgegangen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, glaube ich, macht das passiert schon mit den Frauen und Männern, die in den Beziehungen sind, die vielleicht dann auch offen über die Affäre sprechen, aber dann geht der andere, der betrogene Partner raus und sagt, okay, mal sehen, ob es mir beim nächsten Mal wieder passiert, weil das ist ja vielleicht auch ein Muster. Ja.
Übrigens, genau, das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Wenn ich betrogen wurde und diese Beziehung wird neu ausdiskutiert und weitergeführt. Beziehung ist ein ganz großer Ausgleich aus Nehmen und Geben, Nehmen und Geben. Der eine nimmt, der andere gibt, dann nehme ich und dann gebe ich und so weiter. Also immer hin und her. Und da muss ein Ausgleich stattfinden. Und ich sage nicht von Wochenende zu Wochenende, sondern teilweise auch mal von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Ne? Dass man der eine Partner ein bisschen mehr gibt, der andere ein bisschen mehr nimmt und umgedreht. Jetzt hat der fremdgegangen ist, hat genommen. Aber ordentlich. Aber richtig. Und derjenige, der betrogen wurde, damit diese Beziehung, wenn die neu diskutiert wurde, dieses Vertrauen wieder für sich aufbaut, der ist in der Pflicht, sich dafür etwas zu nehmen. Und der betrogen hat, der muss das geben. Und das muss dem richtig wehtun. Was auch immer es ist. Und da muss ich mir als der betrogen wurde, überlegen, was ich mir nehmen kann, was es das aufwiegt. Und da trauen sich ganz viele nicht. Ganz viele trauen, das kann ich doch nicht machen. Nee, das geht doch nicht. Und so. Doch, du brauchst das, damit dieser Ausgleich wieder gegeben ist, dieser Energieausgleich wieder da ist. Und da rate ich vielen, die so betrogen wurden, hatte ich auch mal eine Frau, wie gesagt, eine Ehefrau, wo der Mann die Affäre hatte, der hat ja auch gesagt, das war alles nicht wirklich ernst und blablabla, echt, ne, so, naja, kennen wir ja, ne. Ich gesagt, du musst dir von ihm irgendetwas wünschen, irgendetwas muss er dir jetzt geben, denk dir was aus, mach dir echt wirklich Gedanken darüber und erwarte nicht darauf, dass er dir was gibt, sondern mach dir wirklich Gedanken darüber, was er dir Gutes tun kann, damit du in diesen Ausgleich kommst. Ganz wichtiger Hinweis.
Aber was kann das denn sein als Beispiel?
Genau, als Beispiel zum Beispiel, ich wollte schon immer eine Weltreise machen. Mach das bitte möglich, dass wir 3 Monate diese Weltreise machen. Also ja, sowas. Es kann gerne auch wirklich ein monetärer Ausgleich sein. Wirklich. Dass der Mann sich drehen und wenden muss, was ihm richtig wehtut. Ja? Oder pass auf, ich habe jetzt mit 3 Jahren um die Kinder gekümmert. Die nächsten 2 Jahre bist du dran, jetzt gehe ich arbeiten.
Ja, okay. Also eine andere Lebenskonstellation. Ja, okay.
Genau, also für eine gewisse Zeit. Ja? Sowas in der Art, ja. Irgendwas, was ich mir, also das ist bei jedem anders, hier ein Unterschied, ne? Also mich würde eine Weltreise ansprechen, ja. Aber das ist ja bei jedem anders, das ist bei jedem anders, ne? So.
Da müssen aber die Männer auch immer gut betucht sein, dass sie sich das auch leisten können, ne?
Ja, na klar, also wenn es jetzt darum geht, ne? Also es gibt auch einen anderen Ausgleich, wie auch immer, du kümmerst dich ab jetzt um, du machst jetzt ein ganzes Jahr lang das, bis ich soweit bin und dir sage, du musst das nicht mehr machen. Und der Mann muss das dann fressen. Und genau die gleiche die Frau auch, ja, wenn die Frau den Mann betrogen hat und möchte das ausgleichen. Dann muss die Frau das auch für eine gewisse Zeit einfach mal machen. Punkt.
Aber das ist ja schon so ein bisschen, dass man dann sagt, okay, also du bist jetzt, wir verändern die Positionen und du bist jetzt unter mir und du machst im Grunde ja das, was ich sage. Und wenn du das, wenn du es schaffst, ja. Dann, also ja. Wenn ich gehe dann, ich lebe jetzt mein Leben zum Beispiel, ja. Ich gehe jetzt arbeiten, ich mache jetzt mein Ding. Und wenn du das schaffst, in dieser Konstellation zu bestehen, dann fasse ich wieder Vertrauen und möglicherweise finden wir uns wieder auf einer Ebene.
Also es ist sehr, sehr runtergebrochen, ja. Natürlich findet eine Beziehung auf Partner auf Augenhöhe statt, es finden trotzdem Gespräche statt. Nur muss dieser, also weil derjenige, der betrogen hat, hat sich erhoben.
Ja, ja.
Und dieser Ausgleich darf stattfinden, indem er sich dann anpasst. Ne? Vielleicht eine Zeit lang so, dass sie wieder auf Augenhöhe sind. Und diejenige oder derjenige, der diese Bedingung stellt, der ist auch irgendwann in der Pflicht zu sagen, okay, jetzt ist es in Ordnung. Es ist okay. Der muss aber auch wirklich innerlich das Gefühl haben, hey, es ist jetzt in Ordnung. Du kannst aufhören. Passt. Und dann kann sich wieder begegnet werden. Und dann ist es noch lange nicht vorbei. Dann finden wiederum die Gespräche statt, etc. pp. Ja, und dann ist es wirklich, wenn der Partner dann bereit ist, das zu machen, puh, geil. Das ist eine Chance. Für denjenigen, der dir betrogen wurde.
Ja, okay. Mhm. Aber jetzt mit diesem ganzen Wissen und mit der Arbeit, die Sie vollrichten, würden Sie wahrscheinlich, würde Ihnen das auch nicht mehr passieren, oder? Also ich kann mir natürlich auch, ich finde natürlich auch als Mann, wenn man Sie jetzt kennenlernt und dann mitkriegt, was Sie so tun, weiß ich gar nicht, ob ich mit Ihnen eine Affäre anfangen würde. Also es wäre vielleicht auch sehr kompliziert, das will ich gar nicht. Aber würden Sie sagen, das ist dann sozusagen, also ich bin auf dieser anderen Seite, ich habe diese andere Position und deswegen, ich meine, wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, dass man sagt, man ist nie davor gefeit, aber dass sie sagen, ja, okay, ich durchblicke die Muster so sehr, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr brauche.
Wenn ich jetzt, angenommen, ich würde einen Mann kennenlernen, der mich total antriggert, ja, so wie Stammhirn, so.
Ja.
Den müsste ich ja erstmal eine Chance geben.
Yeah.
So, das eine ist, ne, so, den müsste ich ja, wie gesagt, erstmal kennenlernen und so weiter. Und wenn ich das tue, weiß ich ganz genau, dass in meiner Ursprungsbeziehung was nicht stimmt. Das weiß ich dann. Also dann weiß ich aus der Erfahrung heraus, okay, ich muss mit meiner Ursprungsbeziehung irgendwas machen, das geht so nicht. Und dann gehe ich da in die Ursprungsbeziehung. Das würde ich machen. Ja, das ist so meine Quintessenz daraus, dass ich sage, okay, das ist mein Learning, dann da reinzugehen, mich mit damit auseinanderzusetzen, was passiert da eigentlich und wieso finde ich einen anderen Mann total attraktiv. Ich weiß, dass es in einer Beziehung immer rauf und runter gibt und gerade in den tiefen Phasen kann ich ja auch mal irgendwie auszwitschern und so weiter. Das ist aber unehrenhaft, wie auch immer, ne? Weil wir haben uns Exklusivität versprochen und wenn ich das Gefühl habe, die würde ich brechen, dann stimmt was mit der Beziehung nicht und dann gehe ich in meine Ursprungsbeziehung. Ja, aber ich kriege auch Anfragen von Männern, wie sie denn die Frau rumkriegen zu einer Affäre. Das kriege ich.
Das ist auch gut.
Ja, kann ich? Ja, ja. Ne? Wirklich ernst gemeint. Können Sie mir helfen? Ich habe eine Frau kennengelernt und die lässt sich nicht überreden, mit ihr ins Bett zu gehen. Was kann ich tun? Und er selber, ganz ehrlich, Herr Peckham, er selber, Profilbild, WhatsApp mit seiner Frau und zwei Kindern. Denke ich so, wow, krass. Ich sage, ich bin leider nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ist das krass, ne?
Ja, ja, natürlich. Aber das sind diese Dinge, die unter der Oberfläche da irgendwie brodeln.
Jeden einzelnen Tag.
Ja, ja, ich kenne da auch Beispiele von. Und das ist, aber es ist halt das, dass wir immer mehr, also wir haben der Schein ist oft eben wichtiger als das wirkliche Sein. Aber das ist halt so. Ich glaube, das kriegt man auch nicht raus in der Gesellschaft. So ist das halt. Also das passiert ja überall, dass wir so wirklich extrem ehrlich miteinander sind. Das ist ja vielleicht auch besser so. Also ich hatte mal irgendwann vor vielen Jahren irgend so eine Studie gelesen, wo man gesagt hat, naja, zum Beispiel schwule Männer haben sehr viel Sex miteinander, weil Männer generell mehr Sex haben würden, wenn sie könnten. Also der potenzielle Mann würde, wenn alle Frauen willig wären, würde der auch so und so viel Partnerinnen in der Woche haben, verschleißen sozusagen. Und dadurch, dass Männer untereinander sagen, also für die ist das eher okay, und deswegen haben schwule Männer so viel Sex miteinander, also dem Klischee, ich weiß nicht, ob es Klischee ist, aber sind vielleicht offener dafür, sagen so, ja, komm hier, zack. Und ich glaube, da ist das schon was dran ist auch, ja. So. Aber das, was wäre dann? Also würden wir hier die ganze Zeit rumrennen und uns gegenseitig besteigen und dann, also das wäre ja auch also Sodom und Gomorra. Also so ein bisschen ist es vielleicht auch okay, dass wir nicht alle so hundertprozentig ehrlich miteinander sind.
Oder? Ja, das ist ja dann, wie gehe ich da, in was für einer Gesellschaft bin ich aufgewachsen, ja?
Ja.
Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Frau, die macht so tantrischen Sex so irgendwie. Und sie sagt, ich habe so tolle Höhepunkte, seit ich das mache. Ich sage, erzähl. Erzähl. Ja. Und sie sagt zum Beispiel, dass die weibliche Anatomie ist so gemacht, dass sie mehrere Männer in sich aufnehmen kann. Hintereinander. Um auch den besten Samen auch dazu zu verhelfen, dann wirklich auch ein Leben zu zeugen. Interessant, ne? Und also mehrere Männer hintereinander sozusagen. Ne? Das heißt, Gangbang geht los jetzt oder so ähnlich. Weiß nicht. Also meinst du es nicht, ja? Aber sie hat gesagt, seitdem hat sie ohne Ende... Ja. Ja, geht sie ab wie Schmitz Katze, ja. Ich so, ich habe dir zugehört, ich habe dir an die Lippen geklebt. Ja, du musst mit dem Thema auf die Bühne. Das fand ich so spannend. Macht sie nicht, ne? Aber
das ist ein schönes Thema. Schönes Thema zur Weihnachtszeit auf jeden Fall, was wir hier ansprechen, aber...
Sorry, der musste mal kurz raus.
Nee, ist alles gut. Deswegen fühlen Sie sich absolut frei. Wir dürfen hier über alles sprechen. Auch über Gangbang ist kein Problem. Das Thema hatte ich auch noch nicht in meiner Sendung. Aber ja, möglicherweise. Wobei ich glaube, es gibt viele Leute, die natürlich dann auch sagen würden, ja Moment, das geht ein bisschen zu weit, weil das heißt ja, die Frau ist dann, also ist willig und dann können ganz viele Männer dann sie besteigen. Das würden viele auch von sich weisen. Also das ist natürlich auch nochmal so eine sehr spezielle Geschichte, ja.
Absolut.
Aber ich glaube halt, dass das sehr viel mit dieser, wie gehen wir wirklich ehrlich miteinander um und wie weit wollen wir das eigentlich auch, ja, dann eben. Das ist ja ein bisschen die Frage, ja, dabei. Und ich finde, und das ist vielleicht, finde ich, auch nochmal diese, für mich selber, meine eigene Rechtfertigung zu einer Affäre wäre, glaube ich, wenn ich, also ich will das Sexuelle gar nicht runterbewerten, überhaupt nicht, aber wenn ich letzten Endes an einer Frau so stark interessiert bin, dass ich nicht in erster Linie denke, ich will aber unbedingt mit der in die Kiste. Ich glaube, dann ist dieser Weg, für mich wäre der Weg zu der Affäre eher da, eher gegeben, als wenn es jetzt nur ein sexueller Trieb wäre.
Mhm. Ja. Das geht mir genauso. Ja, das geht mir genauso. Mir geht es auch nicht um diesen körperlichen Austausch, sondern eher um diesen intellektuellen Austausch tatsächlich. Ne? Also das kennen viele Frauen aber auch, dass sie erstmal, ich sage immer, ich muss erstmal im Kopf abgeholt werden, bevor ich mich überhaupt öffnen und hingeben kann. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und bevor das stattfindet, dauert das eine Zeit und dann würde ich ja schon meinen Partner betrügen, wenn ich nur 3-4 Mal essen gehe mit dem gleichen Mann, weil der mich so inspiriert. Ja, das ist schon spannend. So, sie geht es mir auch.
Ja, deswegen, also das ist so, finde ich absolut.
Aber dann, ne, wenn es dann richtig inspirierend ist, dann ist es ja umso besser noch. Das ist ja wirklich, das ist dann Abhängigkeitspotenzial, ja, wenn es dann funkt.
Ja, natürlich, also das ist absolut richtig, das denke ich auch. Also ich habe tatsächlich auch in meinem Leben eine Frau, die ist tatsächlich auch verheiratet und ich treffe die immer wieder. Und ich verstehe mich auch sehr, sehr gut mit ihr. Also es ist nicht so, dass ich sie nur von Weitem beobachte, sondern wir haben schon Kontakt miteinander. Und ich finde das auch, also weil sie für mich so, sie geht mir auch nicht aus dem Kopf. Es ist dauernd, ist sie präsent irgendwie in meinem Kopf und so weiter, auch wenn sie nicht da ist. Ich finde das auch teilweise spannend daran, weil ich mich immer frage, was ist das dann? Also was ist das? Ja? Also sie kommt ja auch auf mich zu. Es ist ja nicht so, dass ich nur auf sie zu, sondern sie kommt auch immer wieder auf mich zu. Und trotzdem ist diese Moral natürlich da, so dieses, ja, das verheiratet, so. Aber auf der anderen Seite ist es auch dieses, es ist so, ja, als würde ich nichts da, kann nichts dagegen tun, so ein bisschen, also so, ja, es ist einfach, es ist einfach da. Und das ist natürlich, wenn ich dann denke, okay, das erlebe ich und dann wahrscheinlich wird nie was draus, aber egal, trotzdem, dass ich es überhaupt erlebe, finde ich ja auch spannend. Also das ist ja auch etwas, was meinen Alltag beflügelt, sage ich mal. Ja.
Es ist ein sehr, sehr reflektierter und angenehmer Umgang damit, ne?
Ja.
Wirklich diese positiven Sachen daraus zu ziehen, für sich selber eine gewisse Grenze zu bewahren und das Gute daraus zu ziehen, als es dich zu verbieten. Das finde ich
sehr gesund. Als es sich zu verbieten und natürlich hat man immer diesen leichten Wunsch, dass es vielleicht mehr wird. Aber man forciert es nicht. Also ich forciere es nicht, ja. Sondern ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn es so sein soll, ist es so, und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist so, ich glaube, wenn ich mehr den Impuls hätte, dass ich so denken würde, ich muss unbedingt mit der Frau in die Kiste oder so, dann würde ich wahrscheinlich eher so ein bisschen mich rangraben, ja. So. Aber so ist es eher so.
Genau, dann scheint es ja wirklich ein bisschen eine andere Ebene zu sein, weil grundsätzlich in unserer Gesellschaft ist es ja tatsächlich so, dass die Frauen sich eher die Männer aussuchen. Das heißt, wenn sie irgendwann soweit ist, wird sie dieses Signal geben.
Möglicherweise, genau.
Unmissverständlich, meines Erachtens. Ne?
Ja, genau. So, jetzt will ich aber nochmal abschließend zu Ihrer Arbeit sagen, also Sie sehen sich eigentlich als Fazit schon als Begleitung für Frauen, die in Affären sind. Das heißt, es gibt keine ultimative Lösung, oder? Es gibt immer wieder nur eine individuelle Lösung.
Ja, genau. Je nachdem, wo die Frauen stehen, gibt es für jede Frau individuelle Lösungen. Es gibt natürlich Formen und Möglichkeiten, die sie an die Hand bekommen, um besser im Leben zu stehen, erstmal gut damit klarzukommen. Und dann gibt es verschiedene Tools. Ich denke mir die nicht alle aus. Ja, die kommen aus der NLP. Ich habe Erwachsenenbildung studiert. Also, die ich denen an die Hand geben kann, damit sie in ihrem Leben mehr Erkenntnisse haben, mehr Bewusstseinsstufen. Wenn ich alleine einzeln mit ihnen arbeite, dann geht es dann tatsächlich ins komplette Ziel rein. Wo wollen sie eigentlich wirklich, wirklich hin? Was wollen sie wirklich, wirklich? Und dann geht es sehr individuell Richtung Freiheit, Ruhe, Selbstliebe und so weiter.
Ja, es ist wirklich, ich finde es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist wirklich sehr interessant. Und es ist vor allem auch etwas, was eben nicht so alltäglich, was man nicht so jeden Tag in der Zeitung liest. So. Also das ist schon sehr speziell. Deswegen, ich finde, das ist auch, also die Medien sind ja auch auf sie aufmerksam geworden und weil es sehr interessant ist, ja. Es ist auch so, es hat auch was Gefährliches und es ist spannend und es ist, also dieses Thema, meine ich so, das ist so,
Ja, das macht doch so keiner, ne? Also es gibt viele Frauen, Beziehungscoaches, die das machen, mit integrieren, aber nicht aus der Perspektive, so wie ich es tue. Das ist anders, neu, anders.
Gibt es denn für ihr jetzt für das kommende Event, den Inspiration Day, gibt es da überhaupt noch freie Plätze?
Gibt es, ja. Also wir sind zwar ziemlich ausgebucht, das Hotel weiß noch nicht von ihrem Glück, dass wir da ein paar mehr Stühle brauchen. Aber so 5-6 Tickets können ruhig noch gebucht werden, tatsächlich.
Okay. Ja, ich frage auch nur wirklich, weil ich dann, ich glaube, ich werde einfach diese Folge jetzt schon übermorgen senden. Dann sind wir super aktuell.
Ja, mega.
Und theoretisch kann auch schnell einer die Koffer packen und nach Potsdam, in Potsdam ist das, gell? Nach Potsdam fahren und oder fliegen oder mit dem Schiff oder keine Ahnung. Und dann sie dort eben live erleben. Natürlich weise ich auch nochmal gerne auf ihr Buch hin, dass man sich, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, ich will den ganzen Kuchen, Schluss mit dem Grübeln, ich will den ganzen Kuchen, das verlinken wir hier auch, das kann man sich bestellen. Und ja, es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit Ihnen, Frau Zillmer. Es war großartig.
Ja, fand ich auch. Vielen lieben Dank.
Bleiben Sie noch dran. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich berichte Ihnen dann, wie es bei mir weitergegangen ist. Ja?
Alles klar, so machen wir das.
Machen Sie es gut.
Ciao. Ciao.